Oh, hallo, ja, mein Name ist Florian Schweikert, wie ihr schon gehört habt. Ich werde euch etwas erzählen über Open Source Domotics. Das System, System für Hausautomatisierung auf IP-Standards, IETF-Standards, da kommen wir alle noch dazu. Open Source Domotics selbst ist ein Verein in Wien, ist ein eingetragener Forschungsverein, entwickelt selbst Hardware, Software, Standards in dem Bereich, verwendet großteils IETF-Standards. Jetzt hängt sich's auf. Okay. Im besten Zeitpunkt. Die Technik. Ja, der Mauscursor bewegt sich, aber der Rest ist.
Ich lasse mal in Ruhe arbeiten.
Schauen mal. Ja, das hat aber noch nie gemacht, mein Rechner. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Okay, scheint sich erholt zu haben. Gut, ja, was ich eigentlich sagen wollte. Das System heißt Smart Sara, wird von Open Source Domotics entwickelt. Smart Sara ist eine Anspielung auf Heurika. Da gab es dieses intelligente Haus, was ein bisschen böse war. Unser System wird hoffentlich nicht so böse. Smart Sara ist ein Proof of Concept. Es ist so eine Art Serviervorschlag von IETF-Standards und IEEE-Standards, wie man ein komplettes System machen könnte, welche Standards man verwendet, wie sie zusammenarbeiten, welche Software dahinter stehen kann. Das Ganze ist standardkonform. Das ist das Hauptziel. Wir wollen möglichst offene Standards haben, nicht irgendwelche proprietären Erweiterungen, Protokolle aufgesetzt oder proprietäre GUIs. Das Ganze wird auch Hardware selbst entwickelt. Dabei wird Open-Hardware-Lizenzen eingesetzt. Das heißt, alles, was ich nachher noch herzeigen werde, die ganzen Sensoren, Aktoren, kriegt man die Schaltpläne auch auf der Webseite, kann man sie nachbauen, kann man sie bestellen, wenn man sie nicht nachbauen will. Und eine Sache, die sich unterscheidet von den meisten Home-Automation-Systemen, die es am Markt gibt, es ist komplett IP-basiert. Es ist echt IPv6. Jedes von diesen Sensoren kriegt eine eigene IPv6-Adresse. Es sind zwar nur 8-Bit-Mikrocontroller, aber es funktioniert. Gut, so mal kurze Übersicht. Erstmal, ja, warum machen wir das alles? Was machen wir? Wie? Die einzelnen Übertragungsschichten, also die OSI-Layer im Grunde, welche Übertragung nehmen wir für die physischen Sachen, welche Standards. Interessant wird es dann ab QoAP, das ist das Protokoll als Application Layer. Ist RESTful, werde ich nachher noch erzählen. Welche Steuerungsoberflächen, wir haben da zwei in Verwendung. Wie kann man dieses System in bestehende Systeme einbauen, um einfach zu migrieren? Und speziell, was macht der Verein, welche Hardware gibt es schon, was funktioniert? Und am Ende werde ich noch alles, was ich da aufgebaut habe, herzeigen. Gut, ja, Anwendungsfälle. Das sind im Grunde einige Anwendungsfälle, die ich direkt aus dem IETF-RFC übernommen habe. Das eine ist mal Haussteuerung, ist klar, man kann sich zu Hause sein Licht ein- und ausschalten. Was aber auch schon eingesetzt wird, ist Industriesensorik. Das heißt, man hat überall seine Sensoren rumliegen, batteriebetrieben, die melden, wenn irgendwo die Temperatur zu hoch wird, wenn dort irgendeine Tür zu lange offen steht, was auch immer. Bedarfs- und Lagermanagement. Da gibt es auch schon eine Firma, die mit uns in Kooperation steht. Die setzt Lagermanagement ein, zum Beispiel, wenn auf der Toilette die Papierhandtücher aus sind, kriegt man das rechtzeitig mit. Das heißt, man wird dann nicht mehr irgendwann mit nassen Händen dastehen und nicht wissen, was man tun soll. Gut, ja, Agrarbereich, Gesundheitsbereich, kann man überall einsetzen. So Sachen wie Ambient Assisted Living, dass man statt Leute in ein Altersheim zu stecken, obwohl sie eh noch ziemlich fit sind, kann man sie zu Hause wohnen lassen und mit Sensoren überwachen und wenn irgendwas passiert, wenn sie stürzen, das feststellen. Das ist aber jetzt nicht die Kernaufgabe von unserem Verein. Gut, ja, was haben wir für Anforderungen? Das Wichtigste ist mal, es muss energieeffizient sein, weil es nützt uns nicht viel, wenn wir ein System machen, wo man dann automatisch das Licht ein- und ausschalten kann, wenn man nicht da ist und damit den Strom spart und gleichzeitig einen 100-Watt-Server stehen haben muss und jeder Sensor 10 Watt verbraucht. Das würde sich nicht rentieren. Außerdem verwenden wir Funksensoren und die sollten auch nicht jedes Monat die Batterie gewechselt werden, sondern alle ein, zwei Jahre. Das Ganze muss skalierbar und erweiterbar sein. Das heißt, die normalen Steckdosen, die man im Baumarkt kriegt, haben häufig so 10 Steckdosen mit einer Einheit, mit einer Fernsteuerung. Das war's. Mehr kann man nicht machen. Ja, robust soll es natürlich auch sein, besonders da es Funk ist, wäre es gut, dass nicht der Nachbar immer irgendwelche Störsignale reinschickt, dass das WLAN nicht gleichzeitig das andere stört. Ja, solche Sachen. Und möglichst einfach in der Installation ist natürlich auch klar, weil wer kauft ein Produkt außer Nerds, wenn man selbst alles reinhacken muss. Das heißt, man soll das Ding auspacken, einschalten, an die Wand hängen, es sollte funktionieren. Also irgendwas hat es da. Okay. Ich habe schon lange die Vermutung gehabt, dass meine Hardware eingeht, aber das ausgerechnet jetzt ist. Ich muss schauen, ich nehme einen anderen User mal. Ich habe extra einen eigenen User eingerichtet für das und der jetzt nicht funktioniert. Womöglich muss ich nur schnell genug die Folien weiterschalten. Ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Gut, ja, freie Standards habe ich erwähnt. Was ein freier Standard ist, wir halten uns da mehr an die EU-Definition, die von der FSW übernommen wurde. Es muss öffentlich Nutzung ermöglicht sein, das heißt, jeder darf es verwenden, egal ob es eine große Firma ist oder jemand in seinen Keller basteln will. Die Erweiterungen dürfen nicht unfrei sein, so wie beim Microsoft XML-Format, wo dann Abhängigkeiten sind. Es muss so ausschauen wie in einem geschlossenen Format, das wollen wir auch nicht. Ja, frei von einschränkenden Klauseln ist auch klar, am besten keine Patente und wenn, dann müssen sie zur Verwendung freigegeben werden. Es darf nicht abhängig sein von einem großen Anbieter, wenn der keine Lust mehr hat und das Projekt stirbt, das wollen wir auch nicht haben, es soll ja langlebig sein. Und es müssen mindestens 2 Implementierungen geben. Dabei ist es unabhängig, ob es Open-Source-Implementierungen sind oder 2 proprietäre Implementierungen, wäre auch okay. Solange der Standard frei ist. Gut. Ja, es soll langlebig sein, wie ich schon erwähnt habe. Wir wollen eben kein Vendor-Login. Es soll, wenn eine Firma pleite geht, jeder wieder genau dasselbe bauen können und es soll mit demselben Produkt, mit derselben Infrastruktur weiterlaufen. Das heißt, wenn eine Firma super Sensoren hat, die andere hat super Aktoren, sollte man sie einfach zusammenarbeiten lassen. Was speziell bei IP ist, die Einarbeitungszeit ist sehr kurz. wenn man schon mit HTTP sich auskennt und allgemein mit IP-Netzwerken, wird man sich nicht sehr viel umstellen müssen. Man hat zwar viel weniger Performance zur Verfügung, aber sonst funktioniert es genau gleich. Und wir haben eine direkte Kommunikation. Das heißt, wir können in Australien ein Netz haben, eine Node-Wolke, die Sensoren macht, und wir können irgendwo in Europa ein paar Steckdosen damit steuern und das direkt kommunizieren, wenn man will. Gut, zu den einzelnen Elementen. Funk ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Das Problem ist, Funk ist billig, oder das ist das Gute an Funk. Man kann es überall installieren. Man ist nicht unbedingt gezwungen, sehr viel Geld für neue Kabel auszugeben, die Wand aufreißen, neue Kabel legen. Was das Gute an diesen Standards ist, es ist ja layerbasiert. Das heißt, man könnte auch Powerline verwenden stattdessen. Das heißt, man kann dieselben Sensoren mit denselben Protokollen auch über Powerline-Netz laufen lassen. Der Standard, den wir verwenden, ist ein IEEE, so ähnlich wie Wi-Fi, nur 802.15.4 ist ein Low-Power natürlich mit sehr geringer Bandbreite. Normal keine Fragmentierung, das heißt, man sollte nur ein Paket auf einmal schicken, was wirklich reinpasst. Das kommt aber dann zum Problem bei IPv6, das werde ich nachher noch erwähnen. Ja. Grundsätzlich kann man zum Beispiel CoAP ist ein normales Application Layer Protokoll, kann man auch über normales CAT5 laufen lassen. Nur alle Sachen, die 6LoWPAN Sachen drunter, sind alle speziell für solche Netze, wo es sehr wenig Datenübertragungsrate da ist. Und ja, aber man kann normales IPv6 laufen lassen. Ja, das ist so das Unfreieste, was im dem Projekt vorkommt, weil die IEEE ist zwar ein Standard und mehr oder weniger offen, aber es ist halt schwieriger, selbst sich darin zu engagieren. Wir haben deswegen sonst eigentlich nur IETF-Standards, die deutlich offener sind in der Standardisierung, im Standardisierungsprozess. Und IPv6. Ja, warum verwenden wir IPv6? Es bietet sich an. IPv4 kann man nicht mehr verwenden, besonders wenn man 20 Geräte dann herumliegen hat und das Ganze auch in der ganzen Welt verteilt sein soll, muss man mehr oder weniger IPv6 verwenden. Das Gute ist, wir haben dann keine Probleme mehr mit irgendwie Rückwärtskompatibilität mit IPv4, es ist einfach alles IPv6. Wir brauchen uns gar nicht drum kümmern. Wenn man wirklich das in ein IPv4-Netz verbinden will, kann man die gängigen Techniken wie Tunneln verwenden. Ja, die automatische Konfiguration ist sehr praktisch. Man steckt diese Geräte einfach nur, zum Beispiel den Raspberry Pi, an seinen Router an. Alle Geräte, die IPv6-fähig sind, kriegen eine IPv6-Adresse und können auch alle anderen Knoten direkt ansprechen. Ja, der Präfix ist praktisch. Da komme ich nachher noch dazu. Mobility, ja, es gibt Netzwerk- und Node-Mobility, wo man unterscheiden sollte. Das eine ist im Grunde Network-Mobility. Man nimmt ein ganzes Netzwerk an Wolken, die zum Beispiel auf ein LKW montiert sind, und die soll dann als Ganzes von einem Ort zum anderen kommen und dort einfach weiter verfügbar sein. Das ist nicht so schwer, man hat irgendwie einen größeren Router dazwischen und nicht die kleinen Mikrocontroller, die ein Netz zusammenführen. Also wir sprechen von Edge-Router. Zum Beispiel Raspberry Pi ist ein Edge-Router, der zwischen normalem Kabelnetz zu der Funkwolke spricht. Und das andere ist Node-Mobility, dass wirklich ein einzelner Node irgendwo herumfährt und dann plötzlich zu einem anderen Edge-Router sich connecten muss. Das ist schon ein bisschen komplizierter, aber ist auch in IPv6 schon definiert und in 6LoWPAN gibt es wieder ein paar Zusatzfeatures, dass das Ganze auch mit Low-Power-Devices funktioniert. Gut, ja, das Problem von IPv6. IPv4 schaut nicht so klein aus, ein bisschen sehr viele zusätzliche Felder, die wurden alle eingespart. Aber da wir jetzt 128-Bit-Adressen haben, würde das alleine schon sehr an die Grenze kommen von einem einzelnen Paket über das Funkprotokoll. Das heißt, man kann da nicht mehr wirklich Daten mitschicken. Das Ganze wird eben auch von 6LoWPAN gelöst, werde ich nachher noch machen. Nur kurz UDP, TCP mit dem Overhead kann man auch nicht verwenden. müsste immer eine Verbindung aufbauen. Das ist bei instabilen Netzen wie Funkknoten kaum machbar, wenn irgendwie Pakete verloren gehen, das ist wieder schwierig. Das Ganze ist ein Fire and Forget, man schickt es einfach und hofft, dass es angekommen ist. Bestätigungen sind auch möglich, das kommt alles auch im Core-Protokoll dazu. Ja, UDP ist ein einfacher Standard, ich glaube zwei Seiten oder so in RFC, ziemlich übersichtlich. Wir haben einen Quellport, einen Zielport, Längeprüfsumme, Daten. Schaut recht kompakt aus, ist aber noch nicht kompakt genug. Deswegen kann man Quelle und Zielport dann in den Netzen auch weglassen. Weil wir brauchen bei zwei Mikrocontrollern brauchen wir jetzt nicht bestimmte Ports, da läuft ein Programm drauf. Wir haben kein wirkliches Betriebssystem, nur ein winziges Betriebssystem auf dem Mikrocontroller. Das heißt, wir können das auch komprimieren. Da gibt es auch einen eigenen RFC wieder. Der komprimiert die Ports weg und wir haben schon wieder mehr Daten zur Verfügung. Gut, das Kernthema. Sixlopen ist so das Hauptding, das ist eine eigene Working Group in IETF, die schon seit einigen Jahren daran sitzen, solche Protokolle zu definieren. Das Ganze ermöglicht es eben über 802.4 oder auch andere, zum Beispiel Low Power, Bluetooth wäre auch möglich und ähnliche. Überall, wo wir sehr wenig Datenraten haben, können wir dieses Protokoll fahren. Wir können die Header komprimieren, indem wir zum Beispiel die IPv6-Adressen intern auf nur die MAC-Adresse komprimieren oder auf andere Unique-IDs. Damit sparen wir schon sehr viel ein. Und am Ende bleibt dann 120 Byte übrig, den wir wirklich für Payload verwenden können. Und da müssen wir wirklich alles reinbringen, was wir machen wollen. Man kann mit Fragmentierung theoretisch anfangen, man will es aber eigentlich nicht. Gut, ja, die Neighborhood Discovery ist in IPv6 schon vorhanden. Das Problem ist, in IPv6 wird Neighborhood Discovery im Grunde als Always-On angenommen. Das heißt, jedes Gerät ist immer erreichbar. Das funktioniert bei Funknoten nicht. Funknoten sind nicht immer erreichbar. Funknoten schlafen häufig. Den Großteil der Zeit sind sie in Deep Sleep State, damit sie wenig Energie verbrauchen. Wachen nur hin und wieder mal auf. Das kann auch nur einmal am Tag sein oder einmal die Woche. Deswegen gibt es auch eine Erweiterung wieder von Sixlopen, die ein Register-System verwendet. Das heißt, der Knoten meldet sich einmal an, ist dann bei seinen Routern registriert und kann dann wieder für bis zu einer Woche schlafen, wenn er will. Und er ist trotzdem noch im Routing drin. Wie man das dann handelt, dass er, wenn man ein Paket hinschickt und er antwortet nicht, ob man das puffert oder so, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Gut, ja, und Zigbee. Das neue Zigbee verwendet im Grunde genau das Gleiche. Nur setzt dann nicht auf Coop, sondern auf eigene proprietäre Protokolle auf. Aber die Technologie dahinter ist im Prinzip dasselbe. Und ja, im RFC ist die Wolke so dargestellt, man hat irrsinnig viele kleine Nodes, die können sich auch überschneiden. Man hat einzelne Edge-Router, die das Ganze mit einem externen IP-Netz verbinden. Dieser Edge-Router kann irgendwie Raspberry Pi oder ein Standalone-Gerät, anderes Standalone-Gerät sein. Die Routing dazwischen ist ein Mesh-Netzwerk, das heißt, wenn der mit dem sprechen will, könnte er das auch direkt machen, wenn er die Route findet. Das Ganze noch in ein bisschen modernerer Grafik. Ja, hier ist ein simples Netz, ein Extended, wo wirklich das sind alles Router, das heißt, diese Hosts können über diese Router drüber gehen. Optimalerweise sollten diese Router die sein, die auch eine Stromversorgung haben, weil sie mehr Traffic haben. Das heißt zum Beispiel, wenn man einen Lichtschalter hat und dahinter angeschlossen so ein Funkmodul, hat das schon eine Stromversorgung. Wenn man die dann als Router verwendet, ist es deutlich effizienter. Das Ganze funktioniert auch ad hoc, das heißt, wenn man wirklich nur die Sensoren irgendwo hinlegt, richtig programmiert hat, können sie auch untereinander schon reden, ohne dass man einen eigenen Router braucht. Das heißt, nur wenn man eine Steckdose einschalten will mit einem Lichtschalter, braucht man nicht unbedingt einen Edge-Router, der das Ganze managt. Wir könnten das auch untereinander ausmachen. Gut, über Roll sage ich lieber nicht so viel. Routing ist ein ziemlich komplexes Thema. Aber ROLL ist auch ein IETF-Standard, der sich darum kümmert, dass alle Knoten sich gegenseitig finden, ein Mesh-Netzwerk aufbauen und das Ganze auch mit verschiedenen Algorithmen dahinter, die zum Beispiel berücksichtigen können, dass möglichst wenig Energie gebraucht wird. Das heißt, man kann zum Beispiel über einen Hop gehen, der aber sehr schwach ist, da muss man vielleicht stärker senden. Oder man kann über zwei gehen, wenn die nah beieinander sind. Der macht seine Magic dahinter und schaut, dass er eine Route findet, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Wie genau es funktioniert, kann man sich im RFC anschauen, wenn man viel Zeit hat. Gut, ja, soviel zu den ganzen grundlegenden Sachen. Das ist schön, wenn man aber jetzt selbst keine Hardware herstellt oder so, wirklich nur ein System aufsetzen will, fertige Sachen verwenden will, wird es ab CoAP interessant. CoAP ist ein Constraint Application Protocol, ist die Abkürzung. Es ist sehr schlank, es ist komplett RESTful, das heißt, man kann im Grunde dasselbe machen wie mit HTTP, nur viel kleiner. Und man hat hier eben die Confirmable und Non-Confirmable Packages. Das heißt, das, was man in UDP das Problem hat, man schickt hin, weiß nicht, ob es eingeschaltet wurde, ob nicht. Das, was man häufig bei billigen Steckdosen, die man im Baumarkt kauft, hat. Man sagt einschalten, wenn sie nicht einschalten, schalten sie sich halt nicht ein. Hier können wir feststellen, ob sie eingeschaltet werden. Wir können sagen, ja, confirme das, dass du das gemacht hast, dass du es erhalten hast. Wenn das, so schaut es im einfachsten Fall aus, zum Beispiel wenn wir eine Temperatur abfragen, wir sagen einfach eine confirmable message, get temp, ja, mit einem bestimmten Token, und der schickt halt zurück, ja, das ist ein 205 Content, also der Statuscode, das steht drinnen, 22,5c. Mit dem String alleine können wir halt noch nicht viel anfangen. Das kann alles sein. Dasselbe kann natürlich auch sein, dass er erst dann nur confirmt, dass er die Message gekriegt hat, dann wartet, etwas tut, wenn es länger dauert und nachher erst zurückschickt, dass er es getan hat. Das heißt, es kann auch auf mehrere Schritte aufgeteilt sein. So, ja, um das Ganze irgendwie besser zu machen, nicht irgendwie einen String zu kriegen, wo halt irgendein Wert drin steht, das alles sein kann, suchen wir noch, wir haben noch nicht irgendwie die Endlösung gefunden dafür, ein Format, das sehr einfach die Daten schön strukturiert darstellt. Wir wollen eigentlich nicht wie XML-Versionen nehmen, deswegen wir würden irgendwie gerne was in JSON machen. Dafür gibt es SendML, das basiert auf JSON, macht sehr kleine Strings, die schön welche Einheit, welchen Wert und eine Unique-ID, das ist alles, passt in 80 Byte rein, das heißt mit 120 Byte, die wir zur Verfügung haben, kommen wir gut aus. Das Problem bei der Sache ist, der Dwarf ist expired, schon seit 3 Monaten ungefähr. Und es gibt keine neue Version, es ist noch kein wirklicher Standard. Wir wissen jetzt nicht, ob das noch was wird oder ob wir uns noch was anderes umschauen müssen. Das heißt, wenn jemand selbst sowas aufsetzen will, muss man wahrscheinlich wieder suchen. Gut, ja, die Security. Immer ein wichtiger Punkt, wie wir auch beim vorigen Vortrag gehört haben. Es gibt sehr viele Lücken. Im aktuellen System gibt es häufig auch komplett unverschlüsselte Systeme. Unsere Systeme momentan sind auch unverschlüsselt. Es liegt aber nicht daran, dass wir es nicht verschlüsseln wollen, sondern dass es einfach noch zu viel Aufwand ist. Im Grunde haben wir aber 3 Möglichkeiten, die fix standardisiert sind, beziehungsweise 2, die standardisiert sind und eine, die wir selber suchen können, wie wir das Ganze verschlüsseln können. 802.15.4 von IEEE hat schon definiert, dass die Links untereinander AES verschlüsselt kommunizieren können. Das Ganze ist dann Link zu Link. Das heißt, ein Knoten spricht mit dem anderen, macht das Paket wieder auf, entschlüsselt es und schickt es weiter. Das hat 2 Probleme. Das heißt, jeder dazwischen könnte es abgreifen, die Nachricht. Und extra komplett aufmachen, wieder verschlüsseln, ist auch mehr Rechenaufwand für alle Knoten, die dazwischen liegen. Das heißt, die erste Möglichkeit scheidet für uns eher aus. IPsec ist eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann. Genauso wie bei IP kann man auch über das Funknetz dann verschlüsselte Nachrichten über IPsec schicken. Haben wir jetzt leider noch nicht implementiert, müssen wir es dann schon, wenn alles andere läuft. Das andere ist halt Application Layer, das heißt, man kann CoAP selbst oder mit TLS, glaube ich, Nein, DTLS mit Datagram, TLS kann man auch UDP-Pakete verschlüsseln. Gibt es auch einen Standard dafür. Kann man alles machen. Wir haben noch keine fertige Lösung dafür, das ist noch ein Work in Progress. Gut, zu den schönen Sachen. GUIs. Wir haben im Grunde zwei zur Auswahl, die wir verwendet und wissen, dass sie funktionieren mit dem System. Das eine ist LinkKNX, WebKNX. Wie der Name schon sagt, ist eigentlich ein KNX-System, also Bus angebundene Systeme. Man kann sie aber auch im XML-File Skripte definieren. Das heißt, man kann ein kleines Lua-Skript schreiben, der sagt, mach jetzt den Aufruf. Das ist dann wieder ein Shell-Call, also ein System-Call, was ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Man kann sich eine eigene Klasse auch schreiben, die das Ganze implementiert, dass man das wirklich im Backend auch hat und auch über den Webserver konfigurieren könnte. Ja, das Ganze ist schön, wenn man ein Tablet hat oder eine andere, ein Notebook oder das über eine Webseite anschaut. Was dann aber auch für Smartphones besser funktioniert, ist OpenHub. Das werden wahrscheinlich eh viele schon gehört haben. Wird gerade diskutiert, ob es ein Eclipse-Project wird. Ist in Java geschrieben, was das Problem macht, dass wir das deswegen noch nicht am Raspberry Pi laufen haben. Es würde angeblich laufen, laut den OpenHub-Leuten. Aber die Java-Anwendungen brauchen meistens schon mehr Hardware. Das geht mit einem Raspberry Pi nur mehr oder weniger gut. Das Ganze ist aber dafür sehr schön modular aufgebaut. Das heißt, es gibt sehr viele Protokolle, die man einfach in ein einzelnes Modul dazuladen kann. SixLoWPAN selbst gibt es das Modul schon, ist nicht in der offiziellen Version enthalten. Das kommt dann hoffentlich in der nächsten. Ja, und das Ganze ist eben viel besser smartphone-tauglich. Man hat seine Standardelemente, man hat keine grafische Übersicht, dass man wirklich schön sein Haus sieht und sagt dort, dort, dort. Aber ist wahrscheinlich praktikabler für den Alltag. Gut. Mhm. Ja, ich dachte, da wäre noch was. Gut, ja, kontinuierliche Migration, wie ich erwähnt habe. Man kann eben diese Systeme genau dafür verwenden, dass man sein bestehendes KNX-System zum Beispiel erweitert um Funksensoren mit diesem Protokoll. Macht wenig neuen Aufwand, wenn man wirklich nur einen Sensorwert haben will. Was man aber beachten sollte, ist, wie funktioniert das bisherige Protokoll, was man verwendet. KNX, das sendet, soviel ich weiß, im Grunde der Lichtschalter direkt an die Steckdose ein Paket und die schaltet sich dann ein. Ist also dezentral. Wenn wir jetzt das Ganze auf OpenHub LinkKNX verwenden, wären die neuen Sensoren und so weiter alle zentral gesteuert. Das heißt, wenn wir einen Lichtschalter haben, der irgendwas fancy tun soll und nicht nur das Licht, wo er eh schon dranhängt, schalten, dann geht das erste Mal über das Raspberry Pi, wird mal dort angeschaut, wird dann entschieden, was machen wir, wird weitergeschickt. Da entsteht eine höhere Latenz, als wenn man es direkt einfach hinschickt. Ist in der Praxis, wie ich es ausprobiert habe, man merkt die Latenz nicht. Aber man muss solche Sachen berücksichtigen. Gut, ja, wie schaut es speziell bei Smart Zara aus? Aktuell gibt es schon einige Sachen. Wir sind im Grunde Arduino-kompatibel, unsere Funkchips. Das heißt, wer Arduino Programme schreiben will, kann das auch tun. Das Ganze läuft auf dem Betriebssystem Codico S, ist aus Schweden, wenn ich mich nicht irre, wird von einer Uni entwickelt und baut eben Mini-Betriebssysteme für 8-Bit-Prozessoren. Gut, ja, Edge-Router gibt's, sind leider noch recht teuer, sind so große, mehr oder weniger schöne Plastikteile. Was neu ist, ist USB-Dongles, die kann man direkt einfach an seinen Raspberry Pi anschließen zum Beispiel. Oder an seinen Rechner zum Debuggen und man kommt in die Funkwolke. Was ich jetzt auf den Folien nicht draufstehen habe, es gibt genau diesen Funkchip auch für die Pins vom Raspberry direkt. Das heißt, man kann es im Gehäuse zubauen und braucht nicht extern einen und hat auch eine schöne Box. Gut, ja, das Merkle-Board. Das Merkle-Board ist ein Experimentierboard. Das heißt, man kann es auf dem Broadboard draufstecken, kann seine Sachen anschließen und direkt seine Schaltung ausprobieren, bevor man selbst eine Printplatte machen lässt. Ja, Steckdose haben wir da, werde ich vorführen noch. Gibt es zwei verschiedene Versionen. Eine, die normale, ich und Elektronik, also normale, nicht, also wie heißen die nicht beweglichen Chips, die transistorenmäßig? Sowas in die Richtung. Ich glaube, es ist kein Solid State, aber sowas in die Richtung. Sind also lautlos beim Schalten, haben aber nicht so eine hohe Last. Und wir haben noch die Powerplug, die hat wirklich Relais-Schaltungen drin, die klackern dann schön, aber schaffen dann, ich glaube 16 Ampere. Und können auch gleichzeitig die Leistung messen. Sie haben einen Wattmeter eingebaut, das heißt, man kann mitprotokollieren, wie viel Leistung hat man, sich einen Graphen zeichnen lassen, wenn man will. Lichtaktor ist auch was Nettes, den haben wir da. Ist im Grunde so ein kleiner Print. Kann man schön unter einen Lichtschalter direkt einbauen, ist nicht zu hoch. Steckt man einfach an zwei VIP-Schalten, wenn man will, bis zu zwei Lampen. Ja, und schaltet damit auch Lichter. Das heißt, man kann den Schalter für was anderes verwenden und gleichzeitig auch die Lichter von woanders steuern. Und das alles halt in einem Gerät. Temperatursensor ist auch sowas, was eins der ersten Dinge war, sogar im schönen Gehäuse mit schlechten Pickerl. Hat einen Temperatursensor und einen Luftfeuchtigkeitssensor. Das heißt, ja, kann man auch schön zum Protokollieren verwenden. Wenn es zu heiß wird zu Hause, dann ja, Fenster aufmachen können wir leider noch nicht, aber in Zukunft. Das Neueste im Angebot, was noch nicht fertig ist, sind Lernroboter. Es gibt diese kleinen Roboter, die eine Linie nachfahren können mit zwei Fotodioden, die eigentlich nur einen schwarzen Strich nachfahren. Wir entwickeln gerade ein Board, das steckt man einfach drauf und kann das Ganze dann auch über Funk den Roboter herumfahren lassen. Kann man auch mehrere machen, viele zusammen, die dann zum Beispiel den Staubsaugroboter eintreiben, wenn er irgendwo wegläuft. Ja, Staubsaugroboter, theoretisch kann man eigentlich auch selber steuern, wenn sie eine Infrarot-Schnittstelle haben. Haben wir auch noch nichts fertig, aber einen Infrarotsensor dran und steuert man auch einen.
Ja. Wie sieht es denn aus mit Aktuatoren beim Thema Heizung? Also sprich,
ja. Heizung ist auch eine schwierige Sache. Da ist nichts fertig. Ich weiß nicht, ob es gibt da mal Leute, also es steht sicher auf der Agenda drauf, dass wir das mal, dass das sich angeschaut wird. Ich selbst bin kein Hardware-Mensch, aber es steht am Plan. Also es ist aber aktuell noch nichts wirklich fertig. Es ist, ja, kommt hoffentlich. Aber nicht in näherer Zukunft wirklich.
Ja. Wie sieht es aus mit der Anbindung von Sicherheitstechnik aus? Weil gerade
Ja, also Gartentor, je nachdem, zum Beispiel Rollo-Steuerung und so weiter, gehen genau mit demselben auch. Man kann den auch anschließen und statt und ein- und ausschalten, also rauf und runter fahren, genauso wie man Licht ein- und ausschaltet. Bei Sicherheitstechnik im aktuellen Status würde ich es noch nicht verwenden, weil es einfach die Security nicht eingebaut ist. Prinzipiell wäre es möglich. Also die Anwendungsgebiete gibt es. Es ist sogar im RFC auch als ein Anwendungsgebiet definiert. Und es gibt, glaube ich, ein eigenes RFC, das nur die Vor- und Nachteile oft zählt. Wir haben sie noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber es wäre grundsätzlich möglich. Es gibt ein Projekt, was schon fertig war, aber was jetzt nicht da dazu gehört, war ein Schließsystem. Das heißt, dass man auch drauf gibt auf ein Schloss und das halt ein- und aufmacht. Das Ganze ist auch im Betrieb im Hackerspace in Wien, im MetaLab. Die haben dieses System, kann man auch mit irgendwelchen Tokens das direkt machen, ist aber nicht in dem Netz eingebunden. Könnte man machen, aber aktuell zu wenig Sicherheit dafür, dass wir uns das anschauen. Ja, aber wenn irgendwo Manpower da ist, wäre das sicher super, wenn man sich um solche Sachen auch kümmert. Gut, ja, die Software-Seite, wie ich gesagt habe, Contiki, MiniOS, ist auch Arduino-kompatibel. Auf Client-Seite haben wir ein Plugin in Firefox, Copper, das heißt, wir brauchen nur noch schreiben Coop, Doppelpunkt, wie eine RESTful-Interface, wie ein normales, wie man HTTP schreibt normal, macht man genau dasselbe dann mit Copper. Dann geht so ein schönes eigener Tab auf mit so einer JavaScript-Oberfläche, wo man halt anschauen kann, was kann das Ganze. Dafür gibt es ja auch die Well-Known Cores, die sind ja auch definiert schon länger. Die werden auch verwendet. Da kann man einmal ein Get hinschicken und man kriegt dann mal eine Liste, was kann dieser Sensor. Ja, Libraries gibt es einige. Libcoop ist die C-Version. Hat auch einen kleinen Command-Line-Client dabei. Werde ich auch noch herzeigen. Gibt es auch für Java eine aktuelle Version. Die Python-Library ist leider komplett veraltet. Die verwendet noch Versionen. Nicht einmal 8, glaube ich, und wir sind jetzt bei 18. Das heißt, momentan ist man mit der C-Version, die ist immer aktuell. Die ist auch schon auf der neuesten Version, auf der 18er. Ist kein Problem. Ja, OpenHub wird auch von einem Österreicher entwickelt, die Anbindung, oder ist entwickelt worden von Peter Schleinzer. Vielleicht für viele interessant, er macht einen Podcast über Smart Home Systeme, über auch komplett andere Sachen. Hat auch eine eigene Episode gemacht über OpenHub, wo er, glaube ich, auch mit OpenHub-Entwicklern geredet hat. Also smarterhome.at, kommt man auf den Podcast. Und eine schöne Sache, die eigentlich das ganze System auch eher besonders macht, ist Embedded VM. Wurde auch in Österreich entwickelt, wie die anderen Sachen auch, von Clifford Wolf, Clifford.at. Das ist eine winzige virtuelle Maschine für Mikrocontroller. Das heißt, man hat fast, naja, keine Java VM oder so, aber man kann in Python-ähnlicher oder C-ähnlicher Sprache direkt auf die virtuelle Maschine was spielen. Es hat den Vorteil, dass man nicht immer neu flashen muss, um eine Firmware zu ändern. Das heißt, man kann eine Mini-Firmware machen, die über Coop einen Push oder Post bekommt, ein File, das dann entpackt, aufspielt in die VM und startet. Das heißt, man kann auch direkt over the air theoretisch ein Update machen, wenn man will. Muss man natürlich schauen, dass es dann nur man selber machen kann. Gut, habe ich sogar eine eigene Folie. Ja. Gut, sind wir schon bei der Live-Demo. So, mal schauen, ob es funktioniert. Ich hoffe, es geht nicht der falsche Tab auf. Ja, Firefox. Nein. So. Wie ging denn das? So. Die Routing-Tabellen kriegt man direkt vom Raspberry Pi über eine bestimmte URL. Ist alles auch im Wiki schön definiert, wenn man sich Sachen auf. Man kriegt seine Neighbors. Das sind im Grunde drei IPv6-Adressen. Das ist der eine Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, ein kleines Board, was eigentlich mit Magneten eine Tür, die aufgeht oder ein Fenster messen sollte, ist die Firma, die drauf ist, kann das momentan leider nicht, aber sie kann was viel Cooleres, was ich nachher vorstellen will. Ja, die Steckdose ist das dritte. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, was ist. Aber das ist auch kein Problem. Wir können sagen, Coop mit der Adresse, bekommen mit, wenn man Kappa installiert hat, die schöne Oberfläche, kann ein Discovery machen, der ruft im Grunde, ruft im Grunde nur das Well-Known Core auf, macht ein Get und das ist das, was wir zurückbekommen, ist, wir haben eine LED, ist halt auf jedem Board drauf, können wir eigentlich nicht viel damit machen. Wir haben einen Temperatursensor mit dem Namen, liefert eine Temperatur C. Das ganze Prozent Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das heißt, das ist unser Luftfeuchtigkeitssensor. Schauen wir mal, wie warm es ist. 23,5 Grad. kann hinkommen. Gut, schauen wir mal, was das zweite war. Ah, danke. Ah, das ist das ist das Interessante. Man kann schnell ziemlich einfach Programme schreiben. Auf dem Sensor ist zum Beispiel so ein Zahlenratespiel. Das heißt, wir sagen mal, was kann die Embedded VM? Was ich lange nicht gemerkt habe, was kompliziert irgendwie verwirrend war, man muss mit der Maus drüber bleiben bei Kappa, dass er einem sagt, was das Ding überhaupt nimmt. Das nimmt Player in dem Bereich. Muss man auch erst mal drauf kommen. Gut. Ja, wir machen ein Get. Wir sollen ein Spiel spielen. Jetzt können wir im Grunde mal sagen, Player gleich 77. Ja. Raten wir mal. Okay. Gut geraten. Bin mir nicht so sicher, ob er sich das nicht vom... Naja, vielleicht hat er es noch vom vorigen Spiel sich irgendwie das nicht resettet. Normalerweise würde er halt sagen, höher oder niedriger und man tastet sich ran. Die Zufallsgenerator ist anscheinend nicht so zufällig. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, es waren wirklich unterschiedliche Sachen, aber sie waren eigentlich meistens unter 100 und nicht bis 1000. Gut, ja. Ah ja, wichtiger Sensor, Battery, ist wahrscheinlich auch noch gut zu wissen. Den kann man auch theoretisch observen, in der Firma leider noch nicht. Habe ich vergessen zu erwähnen, man kann ja auch die ganzen Sachen observen. Das heißt, man kann sich anmelden und sagen, gib mir immer, wenn sich dieser Wert um so viel ändert. Das heißt, wenn sich die Temperatur um 5 Grad sinkt, dann mach das. Und gib dem Sensor Bescheid oder dem Aktor. Schließ die Rollladen, wenn irgendwie die Temperatur zu sehr steigt im Sommer. Ja. Und das Ganze ist auch gut für Battery. Das heißt, wenn die Batterie langsam leer wird, kann er eine Warnung schicken. Dass man weiß, mal wechseln. Aber nachdem die ein, zwei Jahre halten, ist das Problem eher, dass man die Sensoren wiederfindet. Das hatten wir schon. Da kam dann nur so, ja, da die Batterie ist leer, jetzt weiß ich aber nicht, ist der Sensor, wo ist er? Irgendwo versteckt. Gut, das Ganze geht auch über die Command Line. Okay, ich nehme da. Ah, die LED ist off, kann man zum Beispiel abfragen. 404, ups. Ja, also im Grunde das Ganze funktioniert sehr einfach auch über die Command Line. Man kann sagen, get die ganze Ressource, genauso wie beim Copper vorher. Und er gibt dann halt zurück, was in der Ressource verfügbar ist. Ja, ist recht simpel gehalten. Gut, da fehlt jetzt, glaube ich, jetzt nur noch, warum ist der im Fußball? die Linkan-X-Demo. Müsste ich nur wissen. Gut, ja. Das ist die, wie wir schon vorgesehen haben auf der Präsentation. Ganze läuft auch am Raspberry, ist in C geschriebener Server. Nimmt im Grunde ein Bild, ein paar Sachen, wo er was hinerinnern soll und was er tun soll, wenn man draufklickt oder was er anzeigen soll. Ist nicht viel dabei, wird ganz im XML konfiguriert, ist mehr schlecht als recht zu konfigurieren damit. Ich habe versagt, deswegen sehen wir jetzt keine Temperatur, die live ist, sondern nur die Lampe, weil die schon da war. Das habe ich noch zusammengebracht, die IP zu ändern. Ja, das Ganze, wenn man die Lampe klickt, sollte die eingehen. Ja. Puh. Glück gehabt. Ja, Das Ganze würde auch von Tablets funktionieren oder Handys und so weiter. Es gibt auch für Android eigene OpenHub-Clients, die man fertig bekommt im Store, kostenlos sogar. Ja, jetzt habe ich nichts mehr zum Erzählen, glaube ich. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Und wenn noch Fragen sind, beim Mikrofon bitte. Danke.
Ja.
Mit Mikrofone besser.
Wollt ihr nur bei Funk bleiben oder wollt ihr das ganz letztendlich auch mal kabelbasiert anbieten für die Leute, die wirklich gerade ein Haus neu bauen oder solche Geschichten?
So viel ich weiß, beschränken wir uns momentan auf Funk. Also wenn das wirklich mal mit Funk und alles so gut funktioniert und soweit ist, kann man schauen. Aber aktuell hat es keine Priorität. Und noch andere Fragen? Geldmäßig? Ja, das ist eine gute Frage. Wir selbst bauen nur in Kleinserie. Wie es mit den Kosten ausschaut von dem Ganzen. Es gibt die schon bei uns fertig zu kaufen, die ganzen Chips und Teile von den ganzen Hardware-Sachen. Ist verlinkt auf der OS Domotik-Seite. Kostet normalerweise ein Teil 50 Euro ist so der Richtpreis. Es sind aber Kleinteile, also Kleinserien. Und wir sind ein Verein, ja, könnte man sich auch billiger bauen. Die Funkchips alleine kosten aber auch schon fast 30 Euro, glaube ich, um die 30 Euro. Ja, also mit Breadboard, also mit fertigen Steckboard zum Testen und so weiter. Und das ist halt von uns hergestellt. Man kriegt die Funkchips selber auch von anderen Firmen, die man sich dann selber löten müsste. Gibt es sicher auch billiger. Ja. Firewall. Naja, man muss sich erst einmal überlegen, will man wirklich normalerweise direkt ansprechen von außerhalb vom eigenen Netz, will man für zu Hause eher nicht, nehme ich an. Man will vielleicht die Oberfläche haben auf seinem eigenen Server von außen erreichbar. Die müsste man halt mit normalen Techniken erstmal verschlüsselt, also SSL verschlüsselt und mit Authentifizierung. Ist im Grunde wie wenn man selbst seinen eigenen Mail-Server laufen lässt, wenn man keine Passwörter einstellt und jeder senden lässt, ist es natürlich nicht so gut.
Weil ich muss das extern abschotten quasi. Also wenn du das erreichen kannst, habe ich schon verloren.
Wenn jemand intern reinkommt, also die Frage war, wie man das System dann auch abschottet. Im Grunde bei der Grenze, wo man ins Internet wirklich geht, sollte man schauen, dass man seine ganzen Security-Sachen noch dazwischen gibt. Man kann eben über Application Layer theoretisch auch Verschlüsselung und Authentifizierung fahren. Das heißt, wenn man sich das richtige Protokoll dafür sucht, kann man theoretisch auch von überall direkt die IP-Adressen ansteuerbar machen und die Authentifizierung direkt von End zu End machen. Das heißt, dass nichts dazwischen ist, dass niemand dazwischen, nicht einmal der Webserver mitkriegt, was man tut. Aber ja, gibt es die Standard, was ich gehört habe, habe ich jetzt leider auch nicht so viel. Weiß ich leider nicht so viel darüber. Aber mit IPv6 ist es so eine Sache, man kann IPv6-Adressen recht schwer raten meistens. Also alle durchprobieren, wird eine Weile dauern. Was aber nicht heißen soll, man sollte nicht wirklich Authentifizierung und Verschlüsselung einbauen. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind, Dankeschön und auf die Webseite schauen.